Willkommen zu Artikel 7, die Episode 26. Wir reden auch in dieser Episode über Menschenrechte in der Schweiz. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, um aufzuzeigen, dass es hierzulande Lücken gibt im Menschenrechtsschutz, dass das Bewusstsein über die Menschenrechte nicht bei allen Instanzen gleich ausgeprägt ist und dass es oft schwierig bis unmöglich ist, Menschenrechte auch einzuklagen vor Gericht. So auch beim Thema, das uns heute beschäftigt. Wir reden über künstliche Intelligenz, über KI und warum sie eine Bedrohung für elementare Menschenrechte werden kann, wenn sie vom Staat eingesetzt werden. Mein Name ist Christoph Keller, ich führe Sie durch diese und alle weiteren Episoden von Artikel 7, abwechselnd mit meiner Kollegin Jeanne Durafour. Und bei mir ist Lilian Obrecht. Guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Lilian Obrecht, du bist Lehrbeauftragte an der Universität Basel für öffentliches Recht. Du arbeitest auch in einer Anwaltskanzlei. Du hast dich in deiner Forschung vor allem mit der Frage beschäftigt, welche Anforderungen an die künstliche Intelligenz durch den Staat gestellt werden müssen und wie das rechtlich zu beurteilen ist. Du bist dann auch Vorstandsmitglied von Algorithm Watch CH und du hast einige Jahre an der Forschungsstelle EPIAF gearbeitet. Das ist die Forschungsstelle für Digitalisierung in Staat und Verwaltung der Universität Basel. Jetzt, gibt es, Lilian Obrecht, so etwas wie eine rechtliche Definition von dem, was allgemein künstliche Intelligenz genannt wird?
Also eine einheitliche, verbindliche Rechtsdefinition von künstlicher Intelligenz gibt es in der Schweiz bisher nicht. Was wir haben, ist eine Definition im EU-Kontext, nämlich im EU Artificial Intelligence Act aus dem Jahr 2024, auch kurz als EU AI Act bezeichnet. Und dieser AI Act definiert künstliche Intelligenz als ein maschinenbasiertes System, das für einen bestimmten Zweck entwickelt wurde und auf der Basis von Eingaben Ausgaben erzeugen kann, zum Beispiel Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen, und die dann eben die reale oder virtuelle Umgebung beeinflusst. Als Nicht-EU-Mitglied ist die Schweiz zwar nicht zur Übernahme dieser Definition verpflichtet, aber für den privaten Sektor vor allem ist er in Bezug auf die Marktanschlussfähigkeit doch sehr wichtig. Weiter ist für die Schweiz die rechtliche Definition von KI gemäß der KI-Konvention des Europarats sehr relevant. Diese KI-Konvention wurde im Mai 2024 verabschiedet und dann im März 2025 von Bundesrat Albert Rösti im Namen der Schweiz unterzeichnet. Und im Sinne dieses Übereinkommens handelt es sich bei KI um ein maschinengestütztes System, das für explizite oder auch implizite Ziele aus einem Input einen bestimmten Output ableiten und generieren kann. Und auch hier geht es darum, dass eben in Form von Vorhersagen oder Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden. Und im Sinne dieser Definition unterscheiden sich KI-Systeme eben auch hinsichtlich des Grads an Autonomie und auch hinsichtlich ihrer Anpassungsfähigkeit nach ihrer Inbetriebnahme. Und diese KI-Konvention des Europarats ist von der Schweiz noch nicht ratifiziert, das heißt, sie ist noch nicht verbindlich angenommen und noch nicht in Kraft. Aber der Bundesrat stellt diese Ratifikation in Aussicht und das heißt, dann hätten wir eine rechtliche Definition von solcher KI.
Jetzt tönt für mich aber diese rechtliche Definition, Lilian Obrecht, die du jetzt ausgeführt hast, doch relativ technisch. Es geht hier um Maschinen. In unserer Wahrnehmung aber, wenn wir mit diesen Bots zum Beispiel zu tun haben, mit diesen Chatbots, die uns ja Informationen geben, oder auch wenn wir kommunizieren mit ChatGPT und anderen Systemen, haben wir immer das Gefühl, wir hätten so etwas wie eine Person vor uns, irgendein Agent, irgendetwas, das mit uns spricht. Spielt das irgendwie auch ein wenig ins Recht hinein?
Genau, das ist sogar ein ganz zentraler Punkt. Der Anschein, der ein solcher Bot, ein Chatbot erweckt, der kann ein bisschen trügerisch sein, auch aus rechtlicher Sicht.
Er sagt es ja manchmal auch.
Ja, Genau, genau. Und spricht mit uns, als wären wir wirklich eine Person. Und wir adressieren diese Chatbots auch, als wären sie eine Person, indem wir uns zum Beispiel bedanken oder begrüßen. Technisch gesehen sind solche Chatbots je nach Bauart entweder regelbasiert aus technischer Sicht oder datenbasiert. Also regelbasiert würde dann heißen, dass jeder Schritt vorgegeben ist, also vorprogrammiert, zum Beispiel mit vordefinierten Entscheidungsbäumen. Der Chatbot kann aber auch eben datenbasiert sein und das ist wohl das, was uns hier ein bisschen mehr interessiert, weil derartige Chatbots basieren dann auf sogenannten maschinellen Lernmethoden. Und das ist eben das, was wir im Volksmund dann als künstliche Intelligenz bezeichnen im Moment. Und solche datenbasierten Chatbots, die können auf Large Language Models basieren, die vereinfacht eben gesagt natürliche Sprache verarbeiten und auch natürliche Sprache generieren können. Das wäre dann eben zum Beispiel ChatGPT oder Gemini oder Claude. Und der entscheidende rechtliche Unterschied zu einem Menschen ist eben, dass ein Chatbot keine Rechtspersönlichkeit hat. Er ist kein Rechtssubjekt, er kann in diesem Sinne keine selbstständigen Willenerklärungen abgeben und er kann auch keine Verfügungen jetzt aus staatlicher Perspektive erlassen.
Und auch keine Verträge abschließen, zum Beispiel mit mir.
Genau, so ist es. Und das Problem ist aber jetzt aus behördlicher Sicht wiederum, wenn jetzt diese Behörde ein Chatbot einsetzt und dieser Chatbot eine Auskunft erteilt, zum Beispiel eben über Ansprüche auf Prämienverbilligungen jetzt bei der Sozialbehörde, dann stellt sich jedoch die Frage, ist das eine Auskunft der Behörde? Und wenn sie falsch ist, hat diese Person, die mit dem Chatbot in einen Austausch getreten ist, einen Anspruch darauf, so behandelt zu werden, als wäre die Auskunft richtig gewesen. Das ist so ein bisschen das rechtliche Kernproblem, das sich mit diesen Bots stellt.
Und zu diesem Kernproblem, Lilian Obrecht, haben wir auch einen Fall, der nun allerdings nicht in der Verwaltung spielt oder im staatlichen Bereich, sondern im privaten Bereich. Und der Fall spielt in Kanada. John Mafford, der in Kanada wohnt, erfuhr im November 2022 vom plötzlichen Tod seiner Großmutter. Er fragte den Chatbot der Fluglinie Air Canada nach einem Rabatt. Er wollte kurzfristig und so schnell wie möglich ein Ticket buchen. Und John Mafford wusste, dass es Fluggesellschaften gibt, die den Kundinnen in solchen Situationen entgegenkommen und einen Rabatt anbieten. Der Chatbot riet dem trauernden Enkel dann, ein Ticket zum Normalpreis zu buchen und sich für den Rabatt später bei Air Canada zu melden. Das tat John Mafford auch. Es stellte sich aber dann rasch heraus, dass das ein Fehler war. Er hätte das vergünstigte Ticket schon vor Abflug kaufen müssen und die Airline wollte ihm daraufhin dann keinen Rabatt gewähren. John Mafford zog den Fall vor Gericht und dieses hielt fest, dass das Unternehmen für Informationen seines Chatbots haftet, genauso wie für die Informationen auf der Webseite. Lilian Obrecht, ich habe diesen Fall ausgewählt, weil hier einer der wenigen verfügbaren Urteile überhaupt vorliegt zu diesen Situationen gegenüber den Chatbots. Und bei denen eben auch die Haftung eines Unternehmens klar festgehalten wurde. Jetzt eine spekulative Frage, wenn dieser Fall in der Schweiz sich abgespielt hätte, hätte das Gericht ähnlich oder gleich entschieden?
Das kanadische Gericht hat in diesem Fall festgehalten, dass Air Canada sich nicht darauf berufen kann, dass der Chatbot eine eigenständige Einheit sei, also gewissermaßen mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist, und das Unternehmen deshalb für die Antworten des Chatbots nicht verantwortlich sei. Und dieses Argument wurde dann vom Gericht ganz klar abgewiesen. Die Frage, die du mir jetzt gestellt hast, nämlich ob ein Gericht in der Schweiz ähnlich urteilen würde, das ist eine Frage, da muss ich ganz ehrlich sein, kann ich nicht pauschal beantworten. Und das liegt nicht daran, dass das Schweizer Recht hier versagen würde, sondern es liegt schlicht daran, dass es bisher mir keine bekannten vergleichbaren Fälle gibt, die tatsächlich vor Schweizer Gerichten gelandet sind. Wir bewegen uns halt hier, wie du schon richtig gesagt hast, im Bereich der Spekulation. Grundsätzlich kann ich aber sagen, es gilt, dass das bestehende Schweizer Haftungsrecht wohl auch auf Chatbot-Auskünfte angewendet würde. Und das Schweizer Haftungsrecht bietet durchaus Anknüpfungspunkte, um einen solchen Fall zu lösen. Im Kern geht es ja eigentlich um eine doch eher einfache Frage, nämlich ein Unternehmen setzt ein System ein, dieses System gibt eine falsche Auskunft, jemand erleidet dadurch einen Schaden. Und das sind Zutaten, mit denen kann das Schweizer Recht grundsätzlich umgehen. Ob am Ende tatsächlich gehaftet wird, hängt aber von einer ganzen Reihe von Umständen ab. Wie war die Auskunft formuliert? Durfte die private Person, die mit dem Chatbot interagiert, wirklich darauf vertrauen? Hätte sie die Information anderweitig auch erhalten können oder überprüfen lassen müssen? Das wären wohl Fragen, die dann im Einzelfall entschieden werden müssen. Und genau das ist dann der Unterschied zu einer Ja- oder Nein-Antwort.
Aber interessant, dass das kanadische Gericht klar festgehalten hat, Air Canada kann sich nicht darauf berufen, dass dieser Chatbot irgendwie eine eigene Persönlichkeit wäre, die nach autonomen Gesetzen funktioniert und dass sie dafür keine Verantwortung übernehmen müssen. Ist das gewissermaßen übertragbar, dieser Gedanke, auch auf staatliche Chatbots, die jetzt mir zum Beispiel Auskünfte geben über Sozialleistungen, die ich beziehen kann, über Art und Weise, wie ich eine Buße bezahlen kann oder über irgendeine sonstige Information?
Genau, also du sprichst da eine wichtige Frage an. Es geht ein bisschen darum, diese rechtliche Beziehung zu definieren, die jetzt ich gegenüber einem staatlichen Chatbot eingehe. Und das ist wirklich nicht ganz einfach zu qualifizieren. Ich würde gerne sagen, ja, nein, Rechtspersönlichkeit ja, Rechtspersönlichkeit nein. Wenn ich jetzt mit einem behördlichen Chatbot kommuniziere, dann stehe ich grundsätzlich in einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis zur Behörde, die den Chatbot betreibt. Und der Chatbot selbst ist dabei rechtlich gesehen ein Instrument der Behörde. Er ist also gewissermaßen ein Werkzeug, ähnlich wie ein Formular oder eine Hotline. Und die Auskunft, die dieser Chatbot erteilt, ist rechtlich der Behörde zuzurechnen. Das hat dann auch ganz praktische Konsequenzen. Die Behörde kann sich nicht einfach auf die Fehlerhaftigkeit des eigenen Instruments berufen, um der Verantwortlichkeit zu entgehen. Und gleichzeitig muss ich halt auch sagen, noch ist die Rechtslage in der Schweiz in diesem Bereich wenig konsolidiert. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen zuwarten, was passiert mit Regulierungen, was passiert in der Rechtsprechung.
Und wenn wir jetzt von Chatbots sprechen, hier um einfach das Feld noch ein bisschen zu öffnen, Lilian Obrecht, sind die Probleme, die wir bei den Chatbots antreffen, übertragbar auch auf andere KI-Systeme? Ich spreche jetzt hier von ChatGPT und anderen, eben Claude und all diesen Systemen. Auch da dürfte sich deiner Meinung nach eine staatliche Verwaltung nicht darauf berufen und sagen, das sind eben eigenständige Systeme, mit denen haben wir nichts zu tun.
Genau, da sprichst du eben auch eine wichtige Frage an, mit einerseits eben nur schon Grundrechten auch, oder? Es geht darum, dass die Behörden sich nicht einfach vor dem Grundrechtsschutz drücken können. Sie sind an die Grundrechte gebunden. Sie sind auch an weitere verfassungsrechtlich vorgesehene Prinzipien gebunden, wie eine gesetzliche Grundlage. Es geht hier auch um Treu und Glauben. Es geht um Vertrauen in Auskünfte. Es geht schließlich um Vertrauensschutz.
Ich trete aber trotzdem als Userin, als Bürgerin, als Gegenüber und als auskunftssuchende Person, trete ich ja trotzdem in irgendein seltsames Verhältnis, wenn ich mit diesen Chatbots und diesen künstlichen Intelligenzen kommuniziere. Was für ein Verhältnis gehe ich denn da ein? Ist das vergleichbar wie ein Vertrag oder ist das eine Art von informeller Kommunikation? Wie würdest du das beurteilen?
Das ist eben rechtlich nicht ganz einfach zu qualifizieren. Wenn ich mit dem behördlichen Chatbot kommuniziere, dann ist das ein öffentlich-rechtliches Verhältnis zur Behörde, die eben diesen Chatbot betreibt, oder? Wir sprechen zwar gewissermaßen mit einem digitalen Verwaltungsassistenten, der ist aber schließlich trotzdem der Behörde zuzurechnen und deshalb kann auch die Behörde sich nicht einfach ihrer Verantwortlichkeit entziehen.
Das heißt, dieser Chatbot hat rechtlich ungefähr die gleiche Funktion, du hast es schon gesagt, wie zum Beispiel ein Formular.
Also wie ein Formular, ja. Das ist sozusagen eine Hilfestellung, ein Werkzeug. Wie eine Verfügung, nein. Ein Chatbot, wenn er Informationen abliefert, kann er nicht einfach eine Verfügung erlassen. Wer weiß, was in Zukunft passiert.
Aber ich muss ihn nicht gehorchen in diesem Sinne.
Genau, sondern Chatbots werden durch Behörden eingesetzt, um Auskünfte zu erteilen. Das ist wie wenn ich jetzt bei einer Behörde anrufen würde am Telefon und frage, wann öffnen Sie morgen? Haben Sie spezielle Öffnungszeiten während der Fasnacht oder während Weihnachten? Das ist eigentlich mehr ein Werkzeug, eine Hilfestellung für die Behörde, um sie auch schlussendlich zu entlasten.
Jetzt sind diese Chatbots oft fehlerhaft. Wir haben es gehört, ein Fall, den wir erzählt haben, und es gibt andere Fälle. Der Anschein, der aber erweckt wird, ist, wir haben es mit einer Behörde zu tun und die ist grundsätzlich vertrauenswürdig. Also es gibt so etwas wie einen Anschein des Vertrauens. Und dieses Vertrauen, mein Vertrauen, muss ja irgendwie geschützt werden.
Das siehst du ganz richtig. Und das ist eben dann aus rechtlicher Sicht ganz besonders interessant, weil wenn ein Chatbot auf der offiziellen Webseite einer Behörde erscheint, also etwa auch im Corporate Design der Behörde, und dann Fragen im Namen dieser Behörde beantwortet, dann, wie du richtig sagst, erweckt dies den Anschein von behördlicher Autorität, von Vertrauen. Und die Privaten, die sie diesen Chatbot nutzen, die dürfen oder sollen auch davon ausgehen können, dass diese Auskunft sorgfältig und korrekt ist. Und hier setzt eben genau das Prinzip des Vertrauensschutzes an.
Hilft es denn oder ist die Behörde entlastet, wenn der Chatbot mir sagt, übrigens, meine Auskünfte sind nicht ganz zuverlässig?
Das ist ein Teil des Vertrauensschutzes. Ich glaube, ich würde dort vielleicht ein bisschen vorher ansetzen, dass ich kurz nochmal erkläre, was heißt denn überhaupt Vertrauensschutz aus rechtlicher Sicht. Dieser Vertrauensschutz, der ist in Artikel 9 von der Bundesverfassung verankert. Er ist Teil von Treu und Glauben und besagt, dass Private, die sich eben an eine Behörde wenden, Anspruch darauf haben, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen geschützt zu werden. Und das bedeutet eben konkret, wenn mir eine Behörde, also bisher gehen wir davon aus, dass es ein Mensch ist, eine fehlerhafte Auskunft erteilt, ich auf dieser Richtigkeit der Auskunft vertraue und dann auf der Basis von dieser Auskunft Dispositionen treffe, dann kann die Behörde nicht einfach sagen, die Auskunft war falsch, Pech gehabt. Und für den Vertrauensschutz, da braucht es verschiedene Voraussetzungen, dass der greift. Und eben ein ganz zentraler Aspekt ist dieser Disclaimer, den du ansprichst, dieser Vorbehalt. Im Moment gilt, wenn ein Vorbehalt gesetzt wird, also bei einer menschlichen Auskunft, wir gehen davon aus, in einem spontanen Gespräch oder in einem Interview und eine Behördenmitarbeiterin, ein Behördenmitarbeiter, die sagen, bin aber nicht ganz sicher, ob das geht, dann greift dieser Vertrauensschutz nicht mehr. Und im Kontext von Chatbots besteht dieses Bedürfnis danach, diese Vorbehalte anzubringen, eben genau aufgrund von der Fehlerhaftigkeit solcher Chatbot-Antworten. Damit bringt dann aber die Behörde eben zum Ausdruck, dass sie sich nicht festlegen will. Und wie gesagt, das machen ja Menschen auch normal. Dann ist das Bedürfnis da, das auf diesen Chatbot zu übertragen. Die Situation ist es aber eben ganz eine andere zwischen spontanen Auskünften eines Behördenmitarbeiters, einer Mitarbeiterin und dem Einsatz von Chatbots. Weil die Behörde stellt ja den Chatbot bewusst zur Verfügung. Er wird ganz bewusst zur Beantwortung von spezifischen Fragen eingesetzt. Und stell dir jetzt mal die Situation vor, du fragst einen Behörden-Chatbot und der antwortet dir eben jedes Mal mit einem pauschalen Disclaimer, keine Gewähr, Befolgung auf eigene Gefahr. Was passiert dann? Ganz einfach, du musst trotzdem noch zusätzliche Quellen checken oder doch direkt zur Behörde gehen. Du hast also mehr Aufwand dann auch als eine Person, die jetzt direkt die Behörde kontaktiert hätte. Und das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen paradox. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, oder ich aus meiner Sicht muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich sehr schwer nachvollziehbar, dass Behörden einfach einen Disclaimer einsetzen. Auch ein bisschen so, als würde jetzt einfach ein Auto in den Verkehr gestellt werden, das kaputte Bremsen hat und es würde auf der Scheibe ein Schild kleben, fahren auf eigene Gefahr. Ist jetzt meiner Meinung nach ein bisschen vergleichbar. Und ein Vorbehalt löst ja auch nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass Chatbot-Antworten fehlerhaft sein können und der Disclaimer kaschiert das Problem eigentlich einfach nur.
Jetzt haben wir es hier mit Maschinen zu tun, die auf eine Art humanoide Art mit uns sprechen, die aber, das haben wir jetzt alles gehört, unzuverlässig sind, aber trotzdem einen Anschein erwecken können von staatlicher Autorität. Und die staatliche Autorität wiederum muss sich relativieren, um eben aufgrund von möglicherweise fehlerhafte Auskünfte dieses Chatbots nicht haftbar gemacht zu werden. Eine relativ komplizierte Informationskaskade, die jetzt, würde ich mal sagen, das Vertrauen sowohl in die Chatbots wie eben auch in die Behörde nicht unbedingt stärkt.
Das ist ein guter Punkt, genau. Und deshalb ist es meiner Meinung nach eben auch wichtig, dass eine Behörde jetzt nicht einfach, weil Chatbots trendy sind, ein Chatbot einsetzt, sondern dass eben der Staat ganz bewusst Bots einsetzt, die zuverlässige Informationen liefern. Nur weil es jetzt eine bestimmte Technologie gibt, wie zum Beispiel Chatbots, die auf Large Language Models basieren, heißt das ja nicht zwingend, dass der Staat die dann auch wirklich einsetzen muss. Und gerade weil wir dieses Vertrauensverhältnis zwischen Gesellschaft und Staat haben, ist es besonders wichtig, dass der Staat hier dieses Vertrauen nicht unterminiert und oder sogar zerstört, indem der Staat eben solche Bots einsetzt, die dann nicht mehr konkrete Antworten liefern oder beziehungsweise konkrete schon, aber eben nicht richtige Antworten. Und ich finde auch einen ganz wichtigen weiteren Punkt, der mich in dem Kontext beschäftigt. Chatbots sind ja eigentlich dafür da, eben die klassischen Kommunikationskanäle zu entlasten. Und wenn der Chatbot nicht verlässlich ist, warum sollten wir ihn dann als Gesellschaft nutzen? Und dann wenden wir uns wieder an die Behörde. Aber je mehr Chatbots eingesetzt werden, desto weniger Personal steht in den Verwaltungen zur Verfügung. Und das heißt, der Rückgriff auf den guten alten Kontakt, persönlichen Kontakt mit der Behörde, der wird sehr viel schwieriger. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich fast schon ein Dilemma.
Übertragen wir die Situation, einfach damit wir das ein bisschen ausweiten, mal auf das Verhältnis von mir zu Privaten. Würdest du denn sagen, dass ähnlich die Probleme sich ähnlich zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel eben mit ChatGPT kommuniziere und dort nach einer Auskunft frage und die möglicherweise falsch ist? Können wir die Situation, die wir jetzt beim Staat diskutiert haben, auch auf private Konzerne übertragen?
Die Problematiken sind teilweise ähnlich gelagert, das ist auf jeden Fall so. Der grundsätzliche Unterschied ist einfach zwischen Staat und Unternehmen, privaten Unternehmen, dass der Staat eben auch Schutzpflichten hat gegenüber der Bevölkerung. Und diese Schutzpflichten, das sind die positiven Schutzpflichten der Grundrechte. Das bedeutet, der Staat muss aktiv dafür sorgen, dass die Systeme, die er einsetzt, die Grundrechte der Betroffenen schützt. Und die Unternehmen, die haben eben nur mittelbare Grundrechtsverpflichtungen. Und der Unterschied ist auch, dass die staatlichen Institutionen, das sind Institutionen, die wir adressieren, wir haben keine Möglichkeit, andere Institutionen zu adressieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eben eine Frage zu meiner Steuererklärung habe im Kanton Basel-Stadt, kann ich nicht einfach die Zürcher kantonale Steuerverwaltung fragen, wie ist jetzt die Lage.
Also ich habe keine Wahlfreiheit in dem
Sinne. Keine Wahlfreiheit, ganz genau. Und bei privaten Unternehmen, zumindest in gewissen Stücken mittlerweile, besteht noch diese Auswahlmöglichkeit. Oder ich bin nicht diesem Unternehmen unterworfen. Also das könnte man jetzt auch noch weiter diskutieren, wäre wahrscheinlich eine eigene Folge.
Oder ausgeliefert, je nachdem.
Genau, ja, das ist vielleicht das konkretere oder passendere Wort. Aber in diesem klassischen Staat-Gesellschaftskontext haben wir nun einfach mal nicht diese Wahlmöglichkeit. Und deshalb sind Antworten vom Staat für uns besonders wichtig, dass sie konkret, dass sie richtig sind, dass sie verlässlich sind.
Obwohl natürlich das Argument auch in die Richtung gehen könnte, dass diese Großkonzerne ja durchaus auch in dem Sinne öffentliche Aufgaben übernehmen, indem sie eben ein immenses Informationspool zur Verfügung stellen, auf das ich ja ständig zurückgreife, um mich, ich sage jetzt mal ein bisschen pointiert, in dieser Welt zu orientieren.
Das ist absolut so, aber das ist dann eigentlich eher auch eine tatsächliche Frage, oder? Wir haben faktisch, dass die Unternehmen mittlerweile so viele Daten haben, so viel Zugang zu Daten, die die Gesellschaft ihnen mehr oder weniger halb, also freiwillig zur Verfügung stellt. Aber wenn wir ganz rechtlich streng sind, dann besteht eben dieses Abhängigkeitsverhältnis eigentlich zum Staat. Und der Staat, der hat aber auch sehr viele natürlich Daten, Informationen etc., die er dann nutzen kann. Und das macht uns dann auch wiederum sehr abhängig.
Künstliche Intelligenzen, wie wir sie nennen, die können eben sehr vieles. Sie können aber auch, und das jetzt ist ein weiterer Punkt, Lilian Obrecht, sie können eben auch diskriminierend wirken, indem sie auf bestimmte Fragen, auf bestimmte Personen, vielleicht auch auf bestimmte Sprachkompetenzen entweder nicht reagieren oder falsch reagieren, indem sie Auskünfte geben, die eben nicht der Person entsprechend sind, sodass die Person sich dann auf irgendeine Weise ausgeschlossen oder diskriminiert fühlt. Jetzt ist Diskriminierungsschutz auch Teil dieser staatlichen Aufgabe, wenn wir über Chatbots reden?
Ganz klar. Also das ist ein ganz klares Ja. Das Kernrecht, das du hier ansprichst, ist eben das Diskriminierungsverbot. Das ist in der Schweiz in der Bundesverfassung verankert, aber auch auf internationaler Ebene in der EMRK und im UNOPakt 2. Und es gibt ein Beispiel eben aus den Niederlanden, das ist so ein sehr berüchtigtes Beispiel, war auch viel in den Medien. Dort hat dann ein maschinell lernender Algorithmus der niederländischen Steuerbehörde systematisch Familien mit Migrationshintergrund zu Unrecht des Sozialversicherungsbetrugs bezichtigt. Und dadurch wurden dann unzählige Familien in existenzielle finanzielle Notlagen gebracht. Und die Verwendung von KI-Algorithmen schafft eben genau deshalb eine besondere Gefahr für Diskriminierungen. In der Regel kann nicht kontrolliert werden und häufig ist effektiv nicht erkennbar, auf welche Merkmale das System in seiner Entscheidungsfindung abstellt. Wir können uns auch ein anderes Beispiel vorstellen. Ich finde, Beispiele sind immer recht hilfreich, die Problematik sich vor Augen zu führen. Wenn wir jetzt überlegen, dass eine Behörde, aber es kann auch ein privates Unternehmen sein, ein KI-System einsetzt, um Bewerbungen zu filtern, dann klingt das ja erstmal recht effizient. Aber das Problem ist eben, wie gesagt, dass oft nicht gesehen wird, nach welchen Kriterien dann diese künstlich intelligenten Systeme entscheiden. Und wenn jetzt zum Beispiel das System, das auf der Basis von historischen Daten trainiert wurde, Männer für verschiedene Stellen bevorzugt, dann ist das ein Problem für alle nicht männlich gelesenen Personen, die sich auf solche Stellen bewerben. Und das Problem ist dann noch größer, weil es betrifft nicht nur eine einzige Person, sondern potenziell tausende Personen, weil dieselbe Software von vielen Unternehmen und Behörden gleichzeitig verwendet wird. Das ist dann dieser Skalierungseffekt und der kann im negativen Fall richtig gefährlich werden für das Diskriminierungsverbot.
Was kann ich als Bewerber, was kann ich als rechtsunterworfene Person, als abhängige Person gegen solche Systeme unternehmen, wenn ich merke oder wenn ich das Gefühl habe, beispielsweise bei einer Bewerbung, ich falle hier raus aufgrund von Kriterien, die eigentlich mit meiner Qualifikation nichts zu tun haben?
Es ist im Moment noch sehr schwierig, vor allem bei Unternehmen, weil es gibt in der Schweiz, also ich spreche jetzt von der Schweiz, kein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz. Das Diskriminierungsverbot der Bundesverfassung, das adressiert den Staat. Also im staatlichen Kontext könnte ich dann dagegen einfacher vorgehen als im privaten Kontext. Also wenn es jetzt um Gleichstellung von Mann und Frau geht, dann gibt es auch eine Bestimmung in der Bundesverfassung, die den privaten Sektor unmittelbar adressiert. Aber wenn es um andere Fragen der Diskriminierung geht, dann haben wir diesen Schutz eben nicht. Und das ist doch ein Problem. Vielleicht, wenn wir gerade über Diskriminierung reden, ein wichtiger Punkt, der aber eben doch auch oft vergessen geht. Wir reden oft über Diskriminierungsproblematik im Kontext von künstlich intelligenten Systemen. Ich möchte aber auch betonen, dass dieselbe Technologie auch Teil der Lösung des Diskriminierungsproblems sein kann. Das wird oft ein bisschen vergessen in dieser Diskussion. KI-Systeme können also auch eingesetzt werden, um Diskriminierungen aufzudecken oder einzudämmen, zum Beispiel mit synthetischen Daten, um zu testen, ob der Algorithmus diskriminiert oder nicht. Also es können zum Beispiel künstlich erstellte Bewerbungsunterlagen in das System eingespeist werden, quasi Algorithmus gegen Algorithmus, KI prüft KI.
Also synthetische Daten, das heißt quasi wie Proben, man versucht mal, man testet das System.
Ja, Fake-Bewerbungen sozusagen.
Okay.
Von irgendwelchen Leuten, die es nicht gibt in der Realität.
Und schaut, wie das System dann darauf reagiert.
Genau, ja.
Jetzt kommuniziere ich mit Chatbots, ich bewerbe mich, ich bin mit diesen künstlichen Systemen in einer Art Dialog und ich produziere ja dann Daten. Ich erzähle was über mich, ich gebe etwas von mir preis. Was passiert mit diesen Daten? Und habe ich die Sicherheit, dass diese Daten dann auch wieder verschwinden, gelöscht werden? Oder muss ich heute als Bürger, Bürgerin damit rechnen, dass die irgendwo auch abgelagert werden? Und, wie das ja oft passiert jetzt bereits, vor allem in den USA, aber auch in China, dann mit anderen Daten kombiniert werden zu einem Gesamtprofil, das über das hinausgeht, was der Behörde eigentlich zusteht?
Das lässt sich leider auch nicht pauschal beantworten. Das hängt ganz stark davon ab, wie der Chatbot technisch konzipiert ist, welches Unternehmen dahinter steckt, welche Datenschutzregeln gelten. In der Schweiz, also auf Bundesebene und für Private, gibt es in das Datenschutzgesetz des Bundes. Die kantonalen Behörden haben solche Datenschutzgesetze ebenfalls. Dieses Datenschutzgesetz verlangt zumindest in der Schweiz, dass eben Personendaten nur zu dem Zweck bearbeitet werden, für den sie dann erhoben werden. Also es gibt ein Zweckbindungsprinzip und Personendaten dürfen nicht einfach für andere Zwecke dann weiterverwendet werden, also zum Beispiel zum Training eines Systems, oder? Und in der Praxis ist es aber so, dass viele Chatbot-Interaktionen protokolliert werden, wie du genau richtig sagst, zur Qualitätssicherung, zur Weiterentwicklung des Systems, zu Sicherheitszwecken. Und das kann dann schon sehr problematisch sein, vor allem wenn sensible Informationen ausgetauscht werden. Wir wissen also oft nicht genau, was passiert, wenn wir unsere Daten eingeben. Das ist ein echtes Transparenzproblem. Meiner Meinung nach wäre es eigentlich jetzt vor allem eben so im behördlichen Kontext nicht zulässig, diese Daten einfach weiterzuverwenden, sondern es besteht doch ein rechtlicher, enger, begrenzter Raum. Aber es ist dann eben immer die Frage, oder was ist dann in der Praxis? Also wenn wir was auf Papier haben, heißt es noch lange nicht, dass es dann auch in der Realität so umgesetzt wird.
Zumal ja diese intelligenten Systeme auch lernende Systeme sind, die dann ihren Kompetenzbereich, um das mal so bildlich auszudrücken, möglicherweise vergrößern und verbreitern und auf Daten zugreifen, für die sie eben vielleicht ursprünglich gar nicht programmiert wurden, weil sie eben selbstlernende Systeme sind. Was ist eigentlich hier der Schutzbereich oder über welche Schranken reden wir hier eigentlich? Was wird hier eigentlich geschützt jetzt in der menschenrechtlichen Perspektive?
Diese Schranken, die du ansprichst, die sind jetzt in der Schweiz verfassungsrechtlich gezogen. Also wir haben zum einen diese papierbezogenen Schranken. Ich spreche hier von Artikel 13 der Bundesverfassung. Also es geht um Privatsphäre, es geht um Schutz der Privatsphäre, es geht auf den Schutz vom Missbrauch von Personendaten. Und jeder staatliche Eingriff in solche Rechte, in Grundrechte, braucht eben eine gesetzliche Grundlage. Er muss verhältnismäßig sein und durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt werden. Also wir haben gewisse Schranken, aber was mir auch ganz wichtig ist, wir dürfen uns nicht in einer falschen Sicherheit wiegen, denn auch in der Schweiz gibt es Bereiche, wo dann eben Kontrollmechanismen noch nicht ausreichen oder auch noch nicht ausgereift sind. Und Technologie entwickelt sich ja bekanntlich schneller als das Recht. Und diese künstlich intelligenten Systeme drohen auch ein bisschen den rechtlichen Schutzgarantien davonzulaufen. Und das ist nicht nur Alarmismus, sondern ist einfach eine faktische oder auch eine nüchterne Feststellung.
Eben gerade wenn ich sehe, wie in den USA zum Beispiel eben Bilder von Überwachungskameras kombiniert werden mit Sozialversicherungsdaten und Protokolle eben auch von Chatbots dann kombiniert werden mit Handydaten und so weiter. Und das Ganze dann zu einem Paket geschnürt wird, das eben doch extrem viel Auskunft gibt über mich als Person. Gerade dort, wo zum Beispiel Behörden wie das ICE eben unterwegs sind.
Genau, was wir gerade jetzt in den USA zum Beispiel beobachten, wie du sagst, das ist dieser weitgehend unkontrollierte Zugriff auf diese Massendaten, Handydaten, Bewegungsprofile. Also das wäre in der Schweiz ganz klar rechtlich unzulässig, oder? Also wenn wir das jetzt einfach mal auf die Rechtslage beziehen.
Jetzt gibt es ja aber auch nebst dem Recht auf eine persönliche Freiheit und Schutz der persönlichen Freiheit auch so etwas wie das Recht auf eine informationelle Selbstbestimmung. Also dass ich über meine persönlichen Daten verfügen darf und über die Verwendung dieser persönlichen Daten auch bestimmen darf. Hat dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Kontext dieser künstlichen Intelligenzen im Verhältnis gegenüber dem Staat überhaupt noch eine Relevanz?
Auf jeden Fall hat das eine Relevanz. Also dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht, das du ansprichst, das ist eben dieses Recht des Schutzes vor Missbrauch von Personendaten, das ich schon angesprochen habe. Und das besteht, egal in welchem Kontext, also egal, ob ein Mensch handelt oder ob jetzt ein künstlich intelligentes System handelt. Also ich beziehe mich hier immer auf den Staat. Das Recht ist sehr, also dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht ist sehr offen. Es wurde aber auch eben schon in der Rechtsprechung konkretisiert. Und das ist relativ klar, dass das auch in diesem Kontext dann gilt. Und wenn eine staatliche künstliche Intelligenz, also ein künstlich intelligentes System, meine Daten dann eben für andere Zwecke verwendet als für die, die ich angegeben habe, eben zum Beispiel für Überwachungszwecke, ist das ein Eingriff in das Grundrecht, braucht wiederum eine gesetzliche Grundlage, es muss verhältnismäßig sein und es müssen öffentliche Interessen überwiegen.
Auch ein Algorithmus muss eigentlich meine informationelle Selbstbestimmung respektieren. Der darf nicht einfach, weil er jetzt so programmiert ist, mit meinen Daten machen, was er will.
Genau, weil es geht eigentlich wieder darum, dass dieses künstlich intelligente System der Behörde zurechenbar ist, oder? Und die Behörde setzt den ein, eigentlich als Werkzeug, dieses System. Und verantwortlich ist aber immer noch die Behörde und das ist der Staat und die sind eben an die Grundrechte, Menschenrechte gebunden.
Fassen wir zusammen, wir haben es hier mit einem großen Machtkomplex zu tun. Jetzt braucht das ja Regulierungen. Lilian Obrecht, wo stehen wir denn in Sachen Regulierungen? Du hast eine Konvention des Europarats erwähnt und eine Konvention auch der Europäischen Union. Wo stehen wir da?
Genau, also wir haben auf EU-Ebene, wie du richtig sagst, diesen AI Act, der betrifft die EU, ist für die Schweiz nicht direkt verbindlich, oder? Wir sind nicht Mitglied der EU, aber wie ich auch schon ganz am Anfang gesagt habe, für Private dennoch wichtig mit der Marktanschlussfähigkeit. Die Regeln der KI-Konvention hingegen vom Europarat, die werden für die Schweiz dann rechtlich verbindlich sein, sobald der Bundesrat die dann ratifiziert hat. Und der Bund hat jetzt schon mal so drei Regulierungsansätze in Aussicht gestellt, die er dann 2026 publizieren möchte. Wir stehen jetzt also eher noch am Anfang. Es gibt in der Schweiz kein allgemeines KI-Gesetz. Diese drei möglichen Regulierungsansätze, die sind ganz unterschiedlich aufgebaut. Also von einer strengen Umsetzung von dieser KI-Konvention dann hin zu einem ein bisschen lascheren Ansatz, würde ich mal sagen. Und wir warten jetzt hier eben 2026 darauf, dass der Bund diese Vorschläge dann konkretisiert und konkrete gesetzliche Vorschläge unterbreitet. Und grundsätzlich ist aber so ein bisschen die Tendenz, die sich abzeichnet, dahingehend, dass der Staat, also für den Staat, strengere Anforderungen gelten soll als für private Unternehmen. Und das ist immer ein bisschen vor dem Hintergrund zu verstehen, dass der private Sektor weiterhin Innovationen schaffen kann und nicht nur in diesem ganz bürokratischen Rahmen sich bewegen kann. Aber für den Staat soll eben nicht nur Innovation und Effizienz im Vordergrund stehen, sondern eben immer auch Grundrechtsschutz, Menschenrechtsschutz. Und da ist es vielleicht ein bisschen besser, wenn ein Prozess ein bisschen länger geht, wenn mehr Prüfschritte durchgeführt müssen, bis ein System eingesetzt werden kann, um eben diese Vertrauenswürdigkeit des Staates dann zu gewährleisten.
Also mehr Auslauffreiheit für die Privaten, aber die Verwaltung und der Staat soll doch strenger kontrolliert werden. In diesen drei Schritten, die der Bundesrat vorschlägt, Lilian Obrecht, du hast gesagt, eine der Varianten ist tatsächlich, dass man so ein bisschen, ich sage es jetzt mal, eben lascher reguliert und eben nicht so streng reguliert. In welche Richtung würdest du gehen?
Ich bin ganz grundsätzlich eben dafür, dass der Staat vor allem strengeren Regeln unterworfen ist als Private, was aber nicht heißt, dass die Privaten gar nicht in die Pflicht genommen werden sollen. Ich glaube, dass ein KI-Gesetz nicht zielführend wäre, also so ein Monsterpaket, wie jetzt die EU hier in Kraft gesetzt hat, ist sicher ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und hat sicher auch eine Art politische Strahlwirkung, die sehr wichtig ist. Ich glaube aber, dass wir in der Schweiz wahrscheinlich besser damit fahren, wenn sektorspezifisch reguliert wird, also spezifische Probleme angegangen werden und nicht ein sozusagen ein Dachgesetz oder ein Regenschirmgesetz erlassen wird, das dann eben jedes Problem versucht zu lösen, das die Technologie stellt. Weil dann wären wir wieder an dem Problem, dass die Technologie uns davon rennt. Und wer weiß, ob wir in 10 Jahren überhaupt noch über Machine Learning und künstliche Intelligenz sprechen oder eine völlig andere Technologie dann Einzug erhält.
Inwiefern in dem ganzen Komplex hat dann der Staat eben auch eine Art Vorbildfunktion und müsste eigentlich auch gegenüber den Privaten, die ja oft eben davon galoppieren, technologisch neue Grenzen ausprobieren, inwiefern hätte er gerade auch im Bereich des Vertrauensschutzes und des Schutzes der Persönlichkeit, Schutz vor Diskriminierungen und so weiter, so etwas wie eine Vorbildfunktion?
Das ist eine sehr wichtige Frage und ich denke, ja, der Staat hat definitiv eine Vorbildfunktion und er sollte sie ganz bewusst wahrnehmen, diese Rolle. Wenn staatliche Stellen künstliche Intelligenz einsetzen mit höchsten Anforderungen an Transparenz, an Erklärbarkeit, Nachvollziehbarkeit, Nichtdiskriminierung, Datenschutzrecht, dann setzt das einen Standard, an dem sich eben auch private AkteurInnen messen lassen müssen und können. Und der Staat hat die Möglichkeit und meiner Meinung nach insbesondere die Pflicht zu zeigen, dass künstliche Intelligenz und Rechtsstaatlichkeit eben auch vereinbar sind. Und das bedeutet für mich auch, wenn eine KI-Anwendung diesen Anforderungen dann nicht entspricht, dann darf der Staat sie nicht einsetzen. Und das kann eben gewissermaßen auch ein Vorbild sein für diese privaten AkteurInnen, die künstlich intelligente Systeme einsetzen. Und das würde dann meiner Meinung nach das Vertrauen in den Staat ganz klar stärken. Und das ist ja in einer Zeit, in der dieses Vertrauen doch recht unter Druck steht, sehr, sehr wichtig.
Lilian Obrecht, ganz herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Das war Episode 26 von Artikel 7. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz. Artikel 7 ist ein Projekt von humanrights.ch und wird produziert von podcastlab.ch. Artikel 7 ist auf allen guten Podcast-Plattformen zu finden und auf der Webseite von humanrights.ch. Artikel 7 ist immer am letzten Freitag des Monats online mit der Moderation von Jean Durafour und von mir, Christoph Keller. Ich sage bis zum nächsten Mal und bis dahin, danke fürs Einstehen für die Menschenrechte, auch im digitalen Raum, also dort, wo wir noch einmal existieren.